seien Sie ganz herzlich gegrüßt aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören nun Attila Aronto mit seiner Gitarre und er spielt das Lied »Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn«. Und danach wird Marcel Malgo sprechen über das Thema »Bewahrt in Jesus Christus«. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das Thema, welches wir heute Vormittag haben, ist bewahrt in Jesus Christus. Jetzt mache ich etwas mit euch, das habe ich noch nie gemacht. Ich lese euch jetzt einen Vers vor und ich lese ihn dreimal vor. Es ist ein kurzer Vers, also ihr solltet euch nicht daran stören, dreimal das Gleiche zu hören, aber es hat natürlich seinen Grund. Also, ich lese euch vor, Judas, Vers 1, dreimal. Am besten hört ihr gut zu. Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder aber des Jakobus an die Berufenen, die in Gott dem Vater geliebt und durch Jesus Christus bewahrt sind. Zweite Version. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Dritte Version. Judas, ein Knecht Jesu Christi und ein Bruder des Jakobus, sende meinen Gruß den Berufenen, die in Gott, den Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind. Ja, Sie haben sicher gemerkt. Es ist dreimal der gleiche Text, unterscheidet sich fast nicht und doch gibt es einen Unterschied. Denn einmal haben wir gelesen, bewahrt durch Jesus Christus, dann bewahrt in Jesus Christus und das dritte Mal bewahrt für Jesus Christus. So, das sind gleich meine drei Punkte. Ja? Das sind die drei Punkte dieser Predigt. Bewahrt durch Jesus Christus, bewahrt in Jesus Christus, bewahrt für Jesus Christus. Übrigens, die Übersetzung, die ich gelesen habe, war die erste Schlachter, die zweite Elbefelder, und die dritte nach Hermann Menge. Bewahrt durch Jesus Christus. Jetzt muss ich noch einmal diesen Text lesen nach der ersten Version, die wir gelesen haben, nach Schlachter. Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder aber des Jakobus, an die Berufenen, die in Gott dem Vater geliebt und durch Jesus Christus bewahrt sind. Um jetzt den besonderen Sinn oder den tieferen Sinn dieses Ausdrucks durch Jesus Christus bewahrt erfassen zu können, müssen wir uns nach Golgatha begeben. Über die Kreuzigung unseres Herrn Jesus lesen wir in Johannes 19, 17 bis 18. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Dass unser Herr mit Verbrechern zusammen gekreuzigt wurde, das hatte auch Jesaja schon angekündigt. Jesaja 53, 12. Jesaja schreibt, dass er, der Herr, den Übeltätern gleichgerechnet ist. Nun wurde Jesus aber nicht nur zusammen mit ihnen gekreuzigt, sondern, wir haben gelesen, er wurde in ihrer Mitte gekreuzigt. Das war der Text, ja, aus Johannes, den ich euch gelesen habe, Johannes 19. Auch diese Tatsache, dass Jesus leiden musste mitten von Sündern, wird im Alten Testament angekündigt. Der Leidenspsalm 22, Vers 17, da heißt es, Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern schließt mich ein. Jesus inmitten der Sünde. Halten wir fest, unser Heiland und Erretter starb auf Golgatha inmitten von Sünden. Und dafür war er auch auf diese Welt gekommen, um sein Leben zu geben für eine verlorene Menschheit. Diese Tatsache, Jesus der Retter inmitten von Sünden, wird uns in einer der bekanntesten Geschichten des Alten Testamentes vorgeschattet. Es gibt zwei Geschichten im Alten Testament, die Kinder immer wieder faszinieren. Die eine ist natürlich David und Goliath und die andere ist Noah. Noah, die Arche Noah. In der Arche Noah gab es eine Tür, nur eine Tür, durch die man ins rettende Innere gelangen konnte. Diese eine Tür der Arche war damals im wahrsten Sinne des Wortes die einzige Tür zur Rettung. Es gab keine andere Tür zur Rettung damals. Und in dieser Eigenschaft ist diese einzige Tür an der Arche ein Bild, welches hinweist auf Jesus Christus. Kann man mit dieser Geschichte kann man evangelisieren, in wunderbarer Weise. Wo war diese Tür angebracht? Also, wir lesen in der Lutherbibel, dass Gott selber zu Noah sagt, die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Das ist 1. Mose 6, Vers 16. Nun weiß ich, dass in anderen Übersetzungen dieses Wort mitten fehlt. Aber in jedem Fall wurde diese Tür in die Seite der Arche gesetzt. Und warum nicht in die Mitte? Kann man sich vorstellen, ja? So, jetzt bitte ich Sie, dass Sie sich die Situation vorstellen, damals. Noch bevor Noah mit seiner Familie in die Arche ging, noch bevor es anfing zu regnen, lag ein Hauch des Todes über der ganzen damaligen Welt. Warum? Das Urteil war gesprochen. Das Urteil war gesprochen. Alles, was sich damals vor der Flut außerhalb der Arche befand, sogar Noah und seine Familie, solange sie noch außerhalb der Arche waren, alles, was sich außerhalb befand, war indirekt von Tod und Verderben gezeichnet. Gott hatte das Urteil gesprochen. Aber da gab es inmitten dieses drohenden Unheils, gab es diese eine Türe, diese eine rettende Türe, in der Mitte der Arche, in ihrer Seite. Diese Tür war damals der Mittelpunkt, könnte man sagen, der Geschichte. Denn es war die Pforte zum Leben, zur Errettung. Diese Tür war das wichtigste Element in dem damaligen Geschehen rund um die Arche Noah. Jeder, der durch diese Türe eingehen würde, würde gerettet werden. Nun, wir kennen die Geschichte, das Neue Testament zitiert das auch, erzählt es uns, damals wurden nur 8 Menschen gerettet, nämlich Noah und seine Familie. So, halten Sie fest, diese Türe in der Mitte der Arche weist hin auf Jesus Christus, der in der Mitte von Sünden gestorben ist. Und schauen Sie, als Jesus auf diese Welt kam, Bethlehem geboren, da war es um die Welt nicht besser bestellt als damals zur Zeit von Noah. Damals war die Welt genauso wie zur Zeit der Noahs eine verlorene Welt, eine Welt, die dem Verderben ausgeliefert war. Eine Welt, über die das Urteil gesprochen war. Und so ist es eigentlich auch bis heute in unserer Zeit. Aber als Jesus Christus kam, da hat er sich inmitten von Sünden niedergelassen. Und er hat sich als einzige Tür angeboten zur Errettung. Und schlussendlich starb er inmitten von Sünden. Und alle, die daran glauben, erreichen das Innere der Arche. Und Jesus selber bietet sich hier an als diese eine Türe. Er spricht darüber. Ich zitiere jetzt zwei Stellen. Sie müssen nicht unbedingt alles nachschlagen, der Zeit halber. Aber Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Tür in der Mitte der Arche. Einzige rettende Türe. Oder denkt an Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht da die bekannten Worte aus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gab keinen anderen Weg als durch Christus. Und bis heute gibt es keinen anderen Weg, als durch Christus zu kommen zum Vater. Und alle, die durch diese Türe gehen und schon gegangen sind, sind zum Leben eingegangen. Und erleben ewige Bewahrung. Schauen Sie, hier haben Sie die erste Version unseres Textes. Sehen Sie hier die wunderbare Bewahrung derjenigen, die durch diese Tür, durch Christus, ins innere Arche gelangt sind, um auf ewig gerettet zu werden. Das ist Judas, Vers 1 nach der Version von Schlachter, Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und durch Jesus Christus bewahrt sind. Judas grüßt hier all diejenigen, die durch diese Türe, durch Christus ins ewige Leben eingegangen sind. Das sind die Menschen, die für ewig bewahrt werden durch ihren Heiland. Diese Tür, personifiziert in Christus, ist immer noch offen. Schauen Sie, das ist der große Unterschied zur Zeit des Noah und seiner Familie. Da heißt es so ganz plötzlich, tief ernst, und Gott schloss die Türe zu. Es kommt die Zeit, auch für uns, die Türe wird geschlossen. Keiner wird mehr reingehen können. Aber sie ist jetzt noch offen. Das heißt, heute können noch Menschen durch Christus dem Tod entrissen werden, um ewiges Leben zu empfangen. Allerdings, und jetzt kommen einige Punkte, die gefallen nicht allen Menschen, ich weiß das. Allerdings muss der Mensch etwas tun. Was muss er tun? Ganz, ganz, ganz wenig. Er muss sich entscheiden, durch diese offene Türe hineinzugehen. Das ist alles. Es ist wie mit der Arche Noah und ihrer einzigen Türe. Die Türe war da, sie war geöffnet. Damit Noah und seine Familie gerettet werden konnten, musste etwas geschehen. Was? Sie mussten durch diese Tür ins Innere der Arche gehen. Sie mussten eine Entscheidung treffen. Wir gehen in die Arche. Die Tiere, die damals mit Noah mitfuhren, mussten das nicht. Sie kennen hoffentlich die Geschichte, ja? Die Tiere mussten nicht ihren Willen aktivieren, um gerettet zu werden. Auch Noah hat die Tiere nicht hereingelotst. Vielmehr heißt es von den Tieren, ich zitiere 1. Mose 7, 8 und 9, von den reinen und den unreinen Vierfüßlern, sowie von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, kamen immer zwei, ein Männchen und ein Weibchen, zu Noah in die Arche hinein, wie Gott ihm geboten hatte. Also, wenn man sich auf diesen Text bezieht, dann kamen sie. Sie kamen einfach zu Noah, sie gingen einfach in die Arche, sozusagen automatisch. Warum? Gott hat das bewirkt. Gott hat die Tiere veranlasst, in die Arche zu gehen. Und das ist ja auch einleuchtend. Tiere haben nicht die Veranlagung, wie Menschen einen vernünftigen Schluss zu fassen und danach zu handeln, auch wenn sie vielleicht denken, dass ihr Hund vernünftig denken kann. Ich glaube es nicht. Tiere handeln instinktiv, reagieren instinktiv. Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Aber wir Menschen, Gott hat uns erschaffen als was? Nicht als Marionetten, nicht als Roboter. Er hat nicht ein Programm geschrieben und das läuft jetzt einfach ab, wie er das möchte. Gott hat uns erschaffen als vernünftig denkende Wesen. Und deshalb wird Gott nie einen Menschen zwingen, das Heilige Christus anzunehmen. Was tut er? Er ladet ein. Die Türe ist da. Er öffnet die Türe. Er hat Christus seinen Sohn geschickt. Ja? Der hat sich inmitten von Sünden kreuzigen lassen. Das hat Gott getan. Er hat den Weg der Erlösung bereit gemacht. Aber ich sage Ihnen, und vielleicht sitzen einige hier heute, die sind gar noch nicht in die Arche hineingegangen. Ich sage Ihnen, wenn Sie sich nicht endlich aufraffen und sagen, ich muss durch diese Türe, sind Sie verloren. Eines Tages wird die Türe geschlossen. Schauen Sie, Noah. Noah und seine Familie. Noah wurde nicht durch Gott in die Arche hineingeschubst. Noah wurde schon gar nicht durch Gott in die Arche hineingetragen. Sondern was lesen wir über Noah? 1. Mose 7, Vers 1. Der Herr sprach zu Noah. Er appelliert an seinen Verstand. Noah, geh in die Arche, du und dein Haus. Ich habe dich gerecht erfunden von mir zu dieser Zeit. Was hat Noah getan? 1. Mose 7, Vers 7. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Und dann kommt jener eindrückliche Vers, den ich Ihnen schon zitiert habe. 1. Mose 7, Vers 16. Der Herr schloss hinter ihm zu. Und alles war besiegelt. Und alle, die sich da noch retten lassen wollten, wurden nicht mehr gerettet. Ich will Ihnen einfach Folgendes sagen. Wenn Sie bis heute noch nicht zu Jesus gekommen sind, und es ist denkbar, dass hier einige sitzen, vielleicht zwei, drei, vielleicht mehr, oder vielleicht nur eine. Wenn Sie bis heute nicht zu Jesus gekommen sind, ist es höchste Zeit, dies zu tun. Schauen Sie, die Tür ist noch offen. Ja? Die Tür ist offen. Sie können ins Innere der Arche gehen. Sie können das Blut Jesu für Ihre Sünden in Anspruch nehmen. Jetzt geht es noch. Eines Tages schließt Gott die Tür zu. Wenn Sie es heute nicht tun, wer sagt Ihnen, dass Sie morgen noch Zeit haben, Gelegenheit haben? Ist gar nicht gesagt. Es ist so einfach. Was müssen Sie tun? Es ist so einfach. Sie müssen nur durch die geöffnete Türe gehen. Sie müssen nur Ja sagen zu dem, was Gott ihnen anbietet in Christus. Schauen Sie, Gott hat alles getan, was sie nicht tun konnten. Er hat seinen Sohn geschickt, inmitten von Sünden. Dieser Sohn ließ sich kreuzigen, inmitten von Sünden. Da ist die Tür, sie ist heute noch offen. Sie müssen nur eins tun. Sagen, ich gehe heute in die Arche. Ich bin noch nicht errettet. Ich gehe ins rettende Innere der Arche. Schauen Sie, es liegt nun einmal in Gottes Heilsplan. Das hören eben nicht alle so gern, aber es ist so. Es liegt in Gottes Heilsplan. Es ist ein göttlicher Grundsatz, dass das Heil in Christus angenommen werden muss. Niemand wird gezwungen. Gott, der Herr, lässt doch Jesaja verkündigen, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft, esst, kommt her, kauft ohne Geld. Umsonst Wein und Milch, Jesaja 55, Vers 1. Verstehen Sie, was der Herr hier sagen will? Er appelliert an den Willen des Menschen. Er sagt, wer unter euch durstig ist, der mache sich jetzt auf und komme zu diesem Wasser und trinke davon, umsonst. Und die Tür ist noch offen und Sie können heute reingehen. In die rettende Arche. Also, das Wasser ist da, ja? Das Wasser ist da. Aber es wird Ihnen nicht eingeflößt. Sie werden nicht gezwungen, es zu trinken. Nein, wenn Sie davon Kenntnis haben, dass dieses Wasser da ist, dann sollten Sie hingehen und es trinken. Jesus bestätigt diese Wahrheit, Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Schauen Sie, das ist ein bisschen Evangelisation heute. Ja? Jesus ist auf diese Erde gekommen, um in großer Liebe und Barmherzigkeit zu verkündigen, kommt, es ist alles bereit. Lukas 14, 17. Und bis heute ist die Tür noch geöffnet. Was müssen Sie tun, wenn Sie es noch nicht getan haben? Kommen und annehmen. Gehen Sie ein durch die offene Tür ins Leben. Gehen Sie ein in die rettende Arche. Lassen Sie sich durch ihn bewahren, für immer und ewig. Sind Sie, wie Judas es am Anfang seines Briefes schreibt, in Gott, dem Vater, geliebt und durch Christus bewahrt? Sind Sie durch Christus bewahrt? Sind Sie durch diese Türe gegangen? Wenn nein, gehen Sie heute zu Jesus. Vielleicht können Sie morgen nicht mehr. Gehen Sie durch die offene Tür ins rettende Innere der Arche. Wenn Sie es getan haben, gehören Sie zu denen, die Judas grüßt. Ich grüße die Berufenen in Gott, den Vater und geliebt durch Christus. Alle, die durch die Türe gegangen sind. Zweiter Punkt, bewahrt in Jesus Christus. Wir hatten jetzt bewahrt durch, jetzt bewahrt in Jesus Christus. Was tut unser Herr Jesus mit denen? Was tut der Vater im Himmel mit denen, die durch die offene Tür gegangen sind und errettet wurden? Wissen Sie, was er macht? Er macht das Ganze perfekt. Er sorgt dafür, dass sie wirklich bewahrt sind und bleiben bis in Ewigkeit. Was haben wir vorhin gelesen, was geschehen ist, nachdem Noah und seine Familie in die Arche gegangen war? Was ist geschehen? 1. Mose 7, Vers 16. Der Herr schloss hinter ihm zu. Das müssen wir jetzt mal ganz persönlich anwenden. Der Herr schloss hinter ihm zu. Schauen Sie, der Herr selber legte ein Siegel auf die Bewahrung von Noah und den Seinen, indem er die Türe schloss, als sie hineingegangen waren. Mit anderen Worten, es ist wirklich gut jetzt. Noah, du bist gerettet, ein für allemal. Ich selber habe hinter dir geschlossen. Niemand und nichts kann dich noch ins Verderben bringen. Du bist gerettet. Und das ist jetzt eben die zweite Version unseres Textes aus Judas Vers 1, nämlich nach Elbefelder, Judas Knecht Jesu Christi, Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Wir sind durch Christus hineingegangen. Und dann hat Gott geschlossen und gesagt, du bist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Jetzt bist du in Christus gerettet. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Was nun unsere Bewahrung, unsere Gerettetsein hier auf Erden betrifft, ja? Ich meine, wir sind gerettet für ewig, für die Ewigkeit. Niemand wird sie aus des Vaters Hand reißen. Aber jetzt hier auf Erden, was unsere Bewahrung hier auf Erden betrifft, so hat der Herr wunderbar erklärt, was das bedeutet. Am Schluss des Matthäus-Evangeliums spricht er die so bekannten Worte aus, Matthäus 28, 20. Wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Jesus erklärt hier, dass seine Kinder, die in ihm geborgen sind, das heißt, die durch ihn in die Arche gegangen sind, dass sie schon hier auf Erden totale Bewahrung erleben dürfen. Bis dass es zu Ende geht. Bis dass sie abberufen werden in die ewige Herrlichkeit. Das heißt, anders gesagt, seit Sie und ich eine Neuschöpfung sind, sind wir buchstäblich 100% in Christus geborgen. Wir sind bewahrt. Wir sind so bewahrt, wie wir es uns gar nicht richtig vorstellen können. Paulus sagt, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3, Vers 3. Also, wir sind in Christus bewahrt. Wir sind durch Christus eingegangen. Jetzt sind wir in Christus bewahrt, bis in Ewigkeit. Aber auch hier schon auf Erden. Auch hier schon auf Erden. Jetzt eine Frage. Jetzt kommt es ein bisschen zur Praxis. Wir sind bewahrt in Christus. Auch hier, in diesem Leben. Frage, merken wir das? Spüren wir das? Spüren Sie, dass Sie in Christus bewahrt sind? Nicht immer, oder? Nicht immer. Vielleicht jetzt spüren wir es, ja? schöner Gottesdienst, schönes Musikstück gehört, herzliches Kind eingesegnet. Ich spüre jetzt, ich bin bewahrt in Christus. Und morgen ist vielleicht alles wieder ganz anders. Ist es normal, ist es erlaubt, dass Kinder Gottes Gefühlsschwankungen haben? Heute fühle ich es. Ich bin in Christus bewahrt. Er hat gesagt, bis ans Ende der Weltzeit, du bist in mir geborgen. Und dann wiederum, plötzlich habe ich große Anfechtungen. Ist es erlaubt, solche Gefühlsschwankungen zu haben? Sagen wir es einmal so, ihr Lieben, es ist normal, dass wir mit diesen Dingen zu kämpfen haben. Aber in diesem Zusammenhang freue ich mich immer wieder sehr über die Psalmen. Warum? Die Psalmen unterdrücken das Gefühlsleben der Menschen überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Psalmen reden ganz offen über das Gemüt des Menschen, der einmal himmelhoch jauchzend ist und dann zu Tode betrübt. Die Psalmdichter zeigen manchmal derart ihre Schwäche, dass man nur staunen kann. Aber diese Tatsache, dass diese Männer die Tiefen ihres Herzens bloßlegen, finde ich sehr ermutigend. Schauen Sie, das zeigt mir Folgendes. Männer wie David, Asaf, Söhne Koras, auch diese Männer haben nicht immer verspürt, dass Gott da ist. Ja? Wenn man das manchmal liest, wie sie rufen, wie sie schreien, Herr, wo bist du? Einer sagt sogar, Herr, schläfst du? Das ist unglaublich, ja? Das würde ich also wirklich nicht sagen im Gebet. Ja. Aber es steht in den Psalmen. Die waren manchmal so zerschlagen in der Tiefe. Wo bist du, Gott Israels? Es ist ganz etwas Besonderes, das ist Ihnen sicher auch schon aufgefallen, dass Sie in einem und denselben Psalm einerseits einen sehr betrübten Psalmdichter antreffen und dann vielleicht einige Verse weiter einen sehr freudigen Psalmdichter. Es ist ein Psalm, es ist ein Dichter und es wechselt unglaublich die Gefühle auf und ab. Zum Beispiel Psalm 119. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, Psalm 119. Da hören Sie den Psalmisten im Psalm 119 in Vers 25 sehr deprimiert sagen, meine Seele klebt am Staube. Naja, also, tiefer kann es ja nicht, oder? Meine Seele klebt am Staube. Dann sagt er noch, belebe mich nach deiner Verheißung. Das ist Psalm 119, Vers 25. Derselbe Psalm. Wenn Sie weiterlesen, deshalb müssen Sie immer weiterlesen, ja? Da tönt es ganz anders, ganz anders in Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Und gerade im Psalm 119 finden Sie dieses Auf und Ab. Einerseits, Herr, ich blicke nicht mehr durch. Wo bist du? Und dann plötzlich einige Verse weiter. Ein Siegesruf. Also meine Brüder und Schwestern, das ist doch eine Ermutigung, oder? Bin ich froh, dass die das auch durchgemacht haben. Diese Männer Gottes, die inspiriert durch den Geist das alles aufgeschrieben haben. Also, kennen Sie das auch, Gefühlsschwankungen? Naja, Sie müssen keine Antwort geben, aber ich kenne sie. Das steckt im Menschen. Es steckt sogar in Männern und Frauen der Bibel. Okay, so weit, so gut. Ich muss jetzt uns alle warnen, mich natürlich zuerst. Schauen Sie, es darf nicht sein, dass Sie und ich jetzt sagen, ja, wenn die Menschen der Bibel sogar unter Gefühlsschwankungen litten, wie viel mehr dann wir. Das ist keine Entschuldigung. Im Gegenteil, wenn wir uns heute trösten an den Schwächen von Menschen in der Bibel, dann lasst uns doch mal sehen, wie es einem erging, der sogar vor lauter Trübsinn sterben wollte. Elia auf dem Berg Karmel hat er den Götzenpriester Baals den Garaus gemacht, er hat einen totalen Sieg errungen. Und da fiel er in ein ganz tiefes Loch. Das ist übrigens manchmal so, ja. Wenn man große Siege erringt, hinterher fühlt man sich manchmal elender als je zuvor. Jedenfalls der Elia fiel in ein tiefes Loch, er flüchtete vor Isabel, der Frau Ahabs. Ich lese euch jetzt einige Verse vor. 1. Könige 19, Vers 4. Nein, es ist nur ein Vers. 1. Könige 19, Vers 4. Elia ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. Nimm her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Also, der Mann war so angeschlagen, ja. Er war so in seinem Gemüt, das war so dunkel geworden, dass er den Wunsch verspürte zu sterben. In der Seelsorge hören wir das auch manchmal. Ach, ich möchte nur noch sterben. Was tut der Herr nun hier? Seine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Er schickt dem Elia einen Engel, der ihm zweimal etwas zu essen bringt. Also der Elia hat sich ja unter diesen Strauch gelegt und wollte sterben. Da kommt ein Engel, schubst ihn an und sagt: Steh auf und iss. Und da war etwas zu essen. Dann hat der Elia sich wieder hingelegt. Und dann passierte das Gleiche noch ein zweites Mal. Der Engel kommt: Steh auf und iss. Und dann sagt der Engel noch im Auftrag des Herrn: Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Das können Sie nachlesen, 1. Könige 19, 5 und Vers 7. Also, das berührt uns sehr, nicht wahr? Wie Gott, der Herr, hier seinem angeschlagenen Knecht hilft, wie er ihn aufrichtet. Und auf welche Art? Er bringt ihn einfach zu essen. Er bringt ihm zweimal etwas zu essen, um ihn wieder neu zu stärken. Aber sehen Sie, Tatsache ist nun folgende. Gott wollte nicht, dass Elia in seinem Tief blieb. Und schon gar nicht, dass er sich zum Sterben hinlegte. Nein, zweimal. Jetzt denken Sie, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Geh in die Arche. Komm zum Wasser. Nimm das Wasser. Ja? Appell an den Willen. Zweimal hört Elia den Aufruf: Steh auf. Steh auf. Und das müssen Sie und ich uns jetzt merken. Es ist menschlich, dass wir manchmal unter Gefühlsschwankungen leiden. Aber es darf keine Normalität werden. Der Herr will uns so schnell wie möglich da wieder herausholen. Steh auf. Übrigens, auch Jona wollte einmal sterben. Das war zwar eine ganz andere Situation, aber Jona hat gesagt zum Herrn in Jona 4, Vers 3, Herr, nimm meine Seele von mir, ich möchte lieber tot sein als leben. In seinem Fall ging es um etwas ganz anderes als bei Elia. Und der Herr hat Jona damals sehr gerügt. Er hat ihm gesagt: Meinst du, Jona, dass du mit Recht zürnst? Jona 4, Vers 4. Also, Brüder und Schwestern, zurück zum Thema. Nachdem wir in die ewige Bewahrung eingegangen sind, durch die Tür, ja? Oh, ich hoffe so, dass wir alle drin sind. Wenn nicht, heute ist Gelegenheit. Also, nachdem wir durch die Tür eingegangen sind, ins Innere der Arche, bleiben wir dort und sind in Christus bewahrt für Zeit und Ewigkeit. Judas Vers 1, nach der Elberfelder Version. Wir sind also in Christus gesichert, hier und auch für drüben. Fühlen wir das immer? Nein. Manchmal sieht es im Gemüt anders aus. Aber an den Beispielen von Elia und Jona haben wir gesehen, dass es dem Herrn ein Anliegen ist, dass seine Kinder nicht im Tief bleiben. Sie sollen so schnell wie möglich rauskommen. Und jetzt die Frage: Wie kommen wir aus einem Tief? Wie kommen wir aus einem Tief? Wie macht man das, wenn das Gemüt so dunkel ist? Ich gebe Ihnen heute ein Rezept. Ich habe es selber erfunden. Nein, ich habe es nicht erfunden. Ich habe es mir nur einmal aufgeschrieben, weil ich merkte, da muss was kommen. Ich muss was haben. Und ich habe schon manchen Leuten geschickt und gesagt: Tu das. Und es hilft. Glauben Sie es? Okay, jetzt kommt's. Wie wird die Tatsache wieder neu in Ihrem Herzen, dass Sie tatsächlich in Christus bewahrt sind für diese Zeit und für Ewigkeit? Nun, sie wird neu, das wird ganz brennend in Ihnen, wenn Sie sich ganz neu beginnen, auf das zu konzentrieren, was Sie vom Wort Gottes her wissen und nicht auf das sich konzentrieren, was Sie eventuell fühlen oder eben auch nicht. Ja, was wissen wir absolut und sicher? Was wissen wir vom Wort Gottes her? Was weiß ich, auch wenn ich es nicht fühle? Ich gebe Ihnen 9 Punkte. Es geht ganz schnell. Ich habe eine Überraschung für Sie. Diese 9 Punkte, die ich Ihnen jetzt gebe, die hat mein Bruder Daniel am Freitag für Sie auf ein schönes Blatt gedruckt. Am Ausgang können Sie nachher links auf dem Tisch oder auch beim Büchertisch können Sie sich so ein Exemplar holen. Das ist das Rezept, was der Herr Ihnen heute gibt. Ja? So wie ein Arzt Ihnen ein Rezept gibt. Können Sie es nachher holen und dann mitnehmen und vielleicht zu Hause einmal richtig durcharbeiten. Und jetzt kommen diese 9 Punkte. Was weiß ich, auch wenn ich es nicht fühle? Ich weiß, ich habe einen Erlöser. Hiob 19,25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Zweitens, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Galater 3,26, ihr alle seid durch den Glauben Kinder Gottes. Drittens, ich weiß, es gibt für mich keine Verdammnis mehr. Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Viertens, ich weiß, niemand reißt mich aus meines Herrn Hand. Johannes 10, 28, 29, ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden nimmer mehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen und aus meines Vaters Hand. Fünftens, ich weiß, nichts kann mich scheiden von ihm. Römer 8, 38, 39, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, nichts kann mich trennen, scheiden von Jesus Christus. Sechstens, ich weiß, Jesus ist immer bei mir. Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Siebtens, ich weiß, bei ihm bin ich sicher, immer sicher. Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Achtens, ich weiß, er bringt mich zum Ziel. Philipp 1, Vers 6. Ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, wird es vollenden. Und neuntens, ich weiß, ich habe eine Wohnung im Himmel. Und dann zitiere ich hier Johannes 14, Vers 2, wo der Herr über die himmlischen Wohnungen spricht. Ich versichere Ihnen Folgendes, wenn Sie das mitnehmen und diese Wahrheiten in Ihrem Kämmerlein oder im Auto oder irgendwo sich laut vorsprechen, proklamieren, dann werden Sie Trübsalsgeister vertreiben. Das ist ein himmlisches Rezept. Ja? Sie werden Trübsalsgeister vertreiben. Es geht nicht immer gleich gut. Aber es wird Ihnen mit einem Male klar vor Augen stehen. Ich bin in Christus bewahrt. Ich bin ja hindurchgegangen durch die Türe. Ich bin in ihm bewahrt. Es ist wahr. Und was der Herr sagt, ist wahr. Ich bin bei dir, alle Tage. Ist das autogenes Training, wenn man sich auf diese Weise biblische Wahrheiten selber laut vorspricht? Was denken Sie? Naja, vielleicht wenn es Ihr Nachbar hört, dann denkt er, das war's nicht mehr ganz gut. Aber wenn Sie das tun, das ist intensives Bibeltraining im praktischen Sinne. Und ich möchte Ihnen das von ganzem Herzen mitgeben. Nehmen Sie nachher diesen Flyer mit. So, wir hatten bewahrt, durch Jesus Christus bewahrt, in Jesus Christus, zum Schluss noch kurz, bewahrt für Jesus Christus. Nachdem ein Mensch in die ewige Bewahrung eingegangen ist, er ist durch die Tür ins Innere der Arche gelangt, bleibt er dort in Christus bewahrt für Zeit und Ewigkeit. Damit wäre die Predigt jetzt fertig. Denn was wollen wir noch mehr, als durch Jesus errettet zu werden und dann in ihm bewahrt zu bleiben, für immer? Ja, wir können uns nicht mehr wünschen. Aber es gibt noch etwas. Und das ist jetzt die dritte Version unseres Textes, Johannes Vers 1. Und das muss ich Ihnen noch sagen. Lesen wir Johannes Vers 1 nach Hermann Menge. Judas, sein Knecht Jesu Christi, Bruder des Jakobus, sende meinen Gruß den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind. Nachdem wir also bewahrt durch Christus und bewahrt in Christus behandelt haben, kommt jetzt noch kurz bewahrt für Christus. Und das gehört zu unserer Predigt und nicht einmal an letzter Stelle. Wir begannen mit Golgatha, erinnern Sie sich? Wir müssen noch einmal zurück zu Golgatha. Allerdings geht es jetzt nicht mehr um Sterben, sondern mehr um den Lohn,
den Jesus bekommen hat, für diesen Schmerzensweg, den er gegangen ist. Was war sein Lohn? Was war seine Siegesbeute? Mit was kehrte er zurück ins Reich seines Vaters? Offenbarung 5, Vers 9, die 24 Ältesten singen unter anderem Folgendes: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern Menschen erkauft. Was ist der Triumph des Lammes Gottes? Wir, Sie und ich. Das macht ihn so unvergleichlich groß. Wir sind sein Lohn. Wir sind sein Lohn, der Lohn seiner Schmerzen. Jesaja, wenn er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen sehen. An der Arbeit seiner Seele wird er sich satt sehen. Nachdem also ein Mensch in die ewige Bewahrung eingegangen ist, durch die Tür, er bleibt dort in Christus, bewahrt für Zeit und Ewigkeit. Und jetzt kommt das Dritte. Warum eigentlich? Warum bin ich bewahrt für ewig? Warum tut Jesus das mit mir? Ist das nur wegen mir? Bin ich errettet zu einem Selbstzweck? Nein, hier geht es, und eben nicht zuletzt, um Christus selber. Ihr Lieben, ich möchte das einfach am Schluss sagen, es liegt mir sehr auf dem Herzen. Wir sollten nie vergessen, dass wir der Schmerzenslohn unseres Herrn Jesus Christus sind. Wissen Sie, er starb für uns, um uns zu besitzen. Natürlich geht es um unsere Erlösung. Er hat mich erlöst, ja. Wir sollten aber nicht vergessen, dass Christus uns erkauft hat mit seinem Blut. Erkauft. Wir gehören nicht mehr uns selber. Das sagt Petrus ja in seinem Brief. Ich zitiere das ganz kurz. Petrus sagt, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut eines unschuldigen Lammes. Vorher waren wir Eigentum eines anderen, des Teufels. Dann kam Jesus. Was tut er? Er kauft sie und mich frei zu einem unglaublich hohen Preis. Der höchste Preis, der je geboten wurde auf dieser Welt für irgendwas. Sein eigenes Blut. Seit diesem Tag gehören Sie und ich nur noch ihm, dem Herrn Jesus. Paulus sagt, ihr wart einst in Finsternis. Jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Epheser 5, Vers 8. Ja, wir waren einst verloren. Dann gingen wir durch die Tür in die Arche. Jetzt sind wir bewahrt für Zeit und Ewigkeit. Aber von diesem Tag an, als sie in die rettende Arche gelangten, fand ein Herrscherwechsel statt. Von diesem Tag an gehören sie Christus. Sie sind für ihn bewahrt. Sehen Sie, das ist unsere letzte Version dieses Textes. Wir sind durch ihn bewahrt, Bekehrung. Wir sind in ihm bewahrt. Das ist das Leben jetzt und Bewahrung bis in Ewigkeit. Und jetzt? Und wir sind für ihn bewahrt. Das heißt, seit dem Tag, an dem ich mich bekehrt habe, ist Jesus Christus absoluter Herrscher in meinem Leben. Ja, ganz praktisch, was könnte das bedeuten? Es muss ihr und mein Anliegen sein, immer danach zu fragen, Herr, was willst du? Was sind deine Interessen? Was ist dein Wille? Jesus sagt, Johannes 12, Vers 26, wer mir dienen will, folge mir nach, und wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Schauen Sie, vor unserer Bekehrung, wir haben getan, was wir wollten. Nach der Bekehrung, da ist einer, der herrscht über Sie. Sie müssen ihm immer fragen, Herr, was ist dein Wille? Was möchtest du? Wie denkst du über diese Sache? Es ist nicht so, dass unser Herr sich bemühen muss, dahin zu kommen, wo ich bin. Er muss nicht meinen Standpunkt einnehmen. Er muss sich nicht auf mein Niveau herablassen. Ich muss herausfinden, was sein Wille ist, wo er ist, was er möchte. Das bedeutet, dass ich vor jedem neuen Weg, vor jedem Schritt frage, Herr, würdest du auch diesen Weg wählen? Ist Jesus da? Werde ich ihn antreffen, wenn ich diesen Weg jetzt unter die Füße nehme. Ich möchte Sie einfach bitten, und das ist mir sehr wichtig, leben Sie als Kinder Gottes, die bewahrt sind für Christus, für ihn. Zum Schluss noch einmal die Frage, sind Sie schon durch die offene Tür ins innere Arche gelangt? Sind Sie, wie Judas es am Anfang seines Briefes schreibt, in Gott den Vater geliebt und durch Christus bewahrt? Wenn nicht, kommen Sie heute zu Jesus. Eilen Sie zur geöffneten Türe. Gehen Sie hindurch. Sobald Sie diesen Schritt getan haben, gehören Sie zu den Berufenen, die in Gott den Vater geliebt und in Christus bewahrt sind. Das heißt, nichts mehr kann sie von Jesus wegnehmen. Aber von diesem Tag an gehören sie auch zu denen, die für Christus bewahrt sind. Solange sie hier auf Erden sind, sollte ihr dringendstes Anliegen sein, nur noch für den zu leben, der sie zu einem hohen Preis erkauft hat, nämlich für Jesus Christus, ihren Heiland. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, ich möchte dich ernstlich bitten, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du diese Botschaft lebendig machst, dass du alles wegnimmst, was vielleicht menschlich war, aber dass du das in unseren Herzen lässest, was wichtig ist, Herr Jesus, für unser geistliches Leben, für die Nachfolge. Und ich danke dir, ich bin so froh, Herr, dass ich es bezeugen kann und mit mir viele Geschwister hier, wir sind durch die Tür gegangen. Wir sind jetzt in dir bewahrt, aber wir wollen auch heute ganz neu sagen, wir sind auch für dich bewahrt. Wir möchten einfach neu unsere Verantwortung übernehmen und nur noch leben für dich, unseren Herrn. Dass diese Wahrheit doch jetzt ganz mächtig groß sein darf in vielen Herzen. Herr Jesus, das bitte ich dich, wirke es durch deinen Geist. Dir sei alle Ehre, dir sei Ruhm und Preis, dir sei Dank für alles. Amen. So, ihr Lieben, wir möchten noch miteinander ein Schlusslied singen und das ist das Lied 670. 670. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du vor Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Wir singen die ersten zwei Strophen, dann möchte ich schließen mit dem Segen des Herrn. Und da möchte ich noch mit Ihnen Vers 4 singen, also 1 und 2 und nach dem Segen Vers 4. Beten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Wir singen noch stehend die vierte und letzte Strophe.
Soeben eine Botschaft von Marcel Malgo und er sprach über das Thema Bewahrt in Jesus Christus. Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben oder auch seelsorgerliche Hilfe wünschen, so zögern Sie bitte nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ja auch ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und vielem anderen mehr. Deshalb bleiben Sie dran.